Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Geschwister, er war ein Studienassistent an der Universität in den 1990er Jahren im Fach Informatik. Über die Naivität der Christen konnte er sich köstlich aufregen, stundenlang in der Mensa, während sein Essen regelmäßig kalt wurde, unseres nicht. Die Himmelfahrtsgeschichte hat ihn besonders geärgert. Und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen, und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg zum Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, zum Himmel fahren sehen. Ha, aufgefahren in den Himmel? Ja, wo ist er denn hingeflogen? Zum Mond? Nee, da haben ihn die Raumfahrer nicht gesehen. Und wie ist er geflogen? Mit Lichtgeschwindigkeit. Und vom fernen Universum aus will er eure Gebete hören? Ist ja cool. Christi Raumfahrt, ziemlich lange andauernd und in Richtung ganz weit weg. Wisst ihr was, liebe Christen, mit dieser Story, die ihr uns da auftischt, da wollt ihr doch nur eine jämmerliche Niederlage kaschieren. In Wirklichkeit ist die Sache mit dem Christentum doch eine peinliche Verlierernummer. Nicht aufgefahren in den Himmel, sondern abgestiegen in die Bedeutungslosigkeit. Okay, wenn unser schlauer Informatiker das so denkt, dann wollen wir ihm mal folgen. Als erstes fangen wir an zu rechnen, also von wegen Lichtgeschwindigkeit und so. Nehmen wir mal an, dass Jesus damals in den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung mit Lichtgeschwindigkeit von Jerusalem aus Richtung Universum gestartet wäre, dann hätte er bis jetzt die Strecke von 1987 Lichtjahren zurückgelegt. Die nächste Galaxie, die wir hier von unserer nördlichen Halbkugel aus sehen können, ist der Andromeda-Nebel. Diese Galaxie ist mehr als 2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Folglich hätte Jesus in den vergangenen 1987 Jahren nicht mal 0,1% der Entfernung zur nächsten Galaxie zurückgelegt. Von jetzt angerechnet würde Jesus also noch mehr als 2,248 Millionen Jahre dorthin unterwegs sein. Okay, das führt uns nicht weiter. Aber vielleicht hilft uns die höhere Mathematik hier weiter. Denn in der Mathematik, da wird ganz selbstverständlich mit höheren Dimensionen gerechnet. Nämlich, dass es zusätzlich zur ersten, zweiten und dritten Dimension noch weitere gibt. Höhere Raumdimensionen. Diese haben die Eigenschaft, dass sie die jeweils niedrigeren Dimensionen vollständig überblicken und durchdringen. Deshalb ist jede bildliche Vorstellung, die wir uns von Gott machen, von vornherein schon dazu verurteilt, dass sie fehlerhaft wird. Weil nämlich alle Vorstellungen, die wir uns machen, immer dreidimensional sind. Und sie sind immer nur ein kleiner Teil der Wirklichkeit, weil Gottes Fülle größer ist. Wie haben wir uns nun die Himmelfahrt ganz konkret vorzustellen? Die Bibel ist da ganz unaufgeregt und sagt sinngemäß: Wo liegt das Problem? Zu Weihnachten ist Jesus aus der Himmelswelt zu uns gekommen und an Himmelfahrt ist Jesus eben wieder in die Himmelswelt zurückgekehrt. Die Himmelfahrt war also keine Fahrt im eigentlichen Sinne, sondern der Übergang in die nächste Dimension. Übrigens eine der sehr einfachen Aktionen von Gott. Und was für Außenstehende wie ein Abstieg aussah, also der Karfreitag, das ist aus Gottes Sicht der Start zum Aufstieg. Es ist der Weg Gottes, auf dem sein Sohn für uns in die tiefste Tiefe geht und uns die Lasten abnimmt, die wir selber nicht beiseite schaffen können. In Hüttenberg, da will ja niemand absteigen, denn Absteiger gelten als Verlierer. Niemand will sich mit einem Niedergang abfinden. Und das betrifft nicht nur die Handballwelt. Liebe Hüttenbergerinnen und Hüttenberger, liebe Geschwister, Himmelfahrt ist was für Aufsteiger. Am Himmelfahrtstag haben wir es mit einem Aufsteiger zu tun. Trotz mancher Niederlagen ist Himmelfahrt was für Aufsteiger und für solche, die es werden wollen. Auch an den Gräbern unserer lieben, in Christus Entschlafenen kann überhaupt nicht von einem Abstieg die Rede sein. Natürlich laufen uns dort die Tränen von den Wangen. Aber der Aufsteiger von Ostern sammelt unsere Tränen in seinem Krug und er nimmt die Tränen und uns mit hinein in die Aufwärtsbewegung von Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Schauen wir genauer hin. 40 Tage nach der Auferstehung ist Jesus wieder mit seinen Freunden in Jerusalem. Nach einem gemeinsamen Mahl lädt er sie ein, gemeinsam mit ihm in Richtung Ölberg zu wandern. Dort angekommen, konnte man einen wunderschönen Blick auf Jerusalem genießen. Der Tempel leuchtete im Schein der Sonne, erwartungsvolle Stille. Nach einigen Minuten kündigt Jesus seinen Leuten an, dass sie in Kürze mit Gottes Geist erfüllt werden, so wie er selbst einst bei seiner Taufe im Jordan. Der Tag mit Jesus vergeht wie im Flug, seine Freunde möchten noch so etliches wissen, es ist fast so, als wollten sie Jesus mit ihren Fragen festhalten, Zeit gewinnen, seine wohltuende Nähe noch weiter genießen. Aber dann entfernt Jesus sich ein wenig. Natürlich folgen die Freunde ihm, aber sie sind verwirrt. Was ist los? Wo will er hin? Jesus dreht sich um und schaut sie an. In seinen Augen liegt eine große, unaussprechliche Liebe, so stelle ich mir das vor, aber vielleicht auch so etwas wie Wehmut. Jesus lächelt ihnen aufmunternd zu. Plötzlich scheint es den Jüngern so, als öffnete sich eine Tür in eine andere Dimension, so als wäre die Trennung zwischen der irdischen und der himmlischen Welt für einen Moment aufgehoben. Die Jünger spüren die einzigartige Gelegenheit, einen Blick in Gottes Wirklichkeit zu werfen, die alle irdische Wirklichkeit umfasst. Sie sehen ein Leuchten und etwas wie Nebel, der sie umgibt. Große Ruhe und ein tiefes Geborgenheitsgefühl, so stelle ich mir das vor, erfüllt sie und breitet sich immer weiter in ihnen aus. Jesus scheint sich weiter und weiter von ihnen zu entfernen. Nicht in Richtung Downtown Jerusalem, sondern mitten hinein in die Herrlichkeit Gottes, die wie durch ein Fenster zu ihnen strahlt. Jesus wird vor ihren Augen hinübergeleitet in Gottes ewige Dimension, aber die Jünger spüren seine Gegenwart noch ganz deutlich in sich und um sich herum. Ihr Männer aus Galiläa, so erklingt plötzlich eine Stimme direkt neben ihnen. Die Jünger senken langsam ihre Köpfe und klappen die Münder zu, sie blicken verwundert und auch noch etwas desorientiert um sich. Da bemerken sie zwei kräftige Männer in hellen Gewändern, die leuchten, als hätten sie das Licht der Morgensonne eingefangen. Was steht ihr hier und schaut Löcher in die Luft? Dieser Jesus, der jetzt vor euch in die Himmelswelt aufgenommen wurde, er wird eines Tages wiederkommen, genauso wie ihr ihn in die Wirklichkeit Gottes habt hinübergehen sehen. Die Freunde müssen nicht lange überlegen. Sie wissen genau, das sind Gottes Boten. Und für ihren Auftraggeber ist es eine der leichtesten Übungen, mal eben die Gardine zwischen der dritten und der vierten Dimension ein Stück weit zur Seite zu schieben, sodass Gottes zeitlose Herrlichkeit in unsere zeitlose Wirklichkeit hineinscheint. Die Bibel ist übrigens voll von Beispielen solcher Art. Als zum Beispiel der Stephanus gesteinigt wurde vor den Toren Jerusalems, da warf man Steine auf ihn. Und dann tut Gott etwas ganz Besonderes. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte im 7. Kapitel die Verse 55 bis 56. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Wo sah er den Himmel? Vor den Toren Jerusalems. Die Steine prasselten noch auf ihn ein und Stephanus schaute direkt in den Himmel hinein. Der Himmel ist also nicht jenseits des Universums oder sonst irgendwo, der Himmel ist mitten unter uns, in der anderen Dimension, die wir nicht sehen. Der lebendige Gott hat sozusagen die Gardine des Ereignishorizontes beiseite geschoben und so sah er direkt den Himmel offen. Und Jesus steht zur Rechten Gottes. Sonst heißt es immer, er sitzt zur Rechten Gottes, hier aber, wahrscheinlich zur Anerkennung, dass Stephanus als erster Märtyrer stirbt, da steht Jesus auf und das sieht der Stephanus. Und so kann er all das Erbärmliche leichter ertragen, die Steine, den Spott, den Schmerz, denn der Stephanus sieht den Himmel offen stehen. Oder wir kennen die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis. Herodes hatte ihn gefangen genommen und da heißt es in der Apostelgeschichte 12, Vers 4, als Herodes Petrus nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Wachen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Es waren also nicht weniger als 16 Soldaten eingesetzt, um den einen Petrus gefangen zu halten. Man hatte also schon die Ahnung, hier geht alles nicht mit so ganz normalen Dingen zu, also nicht nur dreidimensional. Wir müssen ihn wirklich sehr gefangen nehmen, damit der uns nicht entkommt. Und genau hier und jetzt handelt Gott. In jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Also, hier war man sich absolut sicher, der Petrus kann nicht abhauen. Jetzt geschieht aber die Befreiung aus der höheren Dimension, Apostelgeschichte 12, Vers 7. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus an die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und damit war er befreit. Niemand konnte ihn halten. Krass, was der lebendige Gott so alles für Special Effects auf Lager hat. Im 1. Korintherbrief, 15. Kapitel, Vers 6, wird uns beschrieben, wie Jesus sichtbar gemacht wurde vor vielen Menschen. Da heißt es, danach ist er gesehen worden, also da steht das griechische Wort ophtae, das heißt, er ist sichtbar gemacht worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Wenn man also noch die Schwestern dazu nimmt, sind wir schon bei 1000 und die Kinder dazu, dann kommen wir ganz locker auf 2000 Leute, die ihn gesehen haben. Also müssten wir es eigentlich so lesen, danach ist er von mehr als 500 Brüdern erschienen, also vor mehr als 500 Brüdern sichtbar gemacht worden. Also Jesus war sowieso die ganze Zeit über mitten unter ihnen, aber die Bibel beschreibt es korrekt, er ist sichtbar gemacht worden, in unsere Dimension hinein sichtbar gemacht worden. Liebe Gemeinde, das hat auch eine Bedeutung für uns, denn Jesus ist auch heute noch mitten unter uns. Wir sehen ihn nur nicht, aber er könnte sich sichtbar machen, dann würden wir ihn sehen. Er bräuchte sich nur sichtbar zu machen, so wie das damals auch geschehen war. Die Emmaus-Jünger haben das auch so erlebt, Lukas 24, Vers 31. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, sie erkannten ihn. Und als er sich dann verabschiedete, da heißt es, und er verschwand vor ihnen. Sie sahen ihn dann nicht mehr oder in der revidierten Elberfelder Bibel wird es so übersetzt, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Sie konnten ihn nicht mehr sehen, weil er hinüberwechselte in die andere Dimension. Bei der Himmelfahrt haben wir es ganz genau mit einem solchen Ereignis zu tun. Die Jünger erleben hier einen absolut heiligen Moment und sie begreifen, hier durchdringt und umfasst Gottes Wirklichkeit meine begrenzte kleine Welt. Hier berührt mich der lebendige Gott und gestattet mir einen kurzen Einblick in das, was ich eines Tages nach meinem irdischen Ableben auch erleben werde. Den Zugang zu Gottes Nähe. Ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Lasten. Aber erstmal lenkt Gott den Blick wieder auf das Leben, das es für uns hier noch zu meistern gilt. Denn noch liegt unser Auftrag in den Niederungen des Alltags. Bei den Menschen, die auf uns warten, bei den Aufgaben, die noch zu erledigen sind. Aber auf welche Weise hat dieser heilige Moment die Jünger, die Freundinnen und Freunde von Jesus verändert? Seine Jünger wissen, wir sollen das nicht für uns behalten und wir müssen den anderen davon berichten. Wir sollen Verantwortung übernehmen. Wir sind berufen, anderen Menschen Fenster zum Himmel zu öffnen, so wie es uns geöffnet wurde. Wie uns das alles eröffnet wurde, was da von Gott her zu uns kommt. Durch uns kommt das Wissen um die Herrlichkeit und Schönheit von Gottes Welt zu unseren Mitmenschen. Durch uns möchte Jesus Christus das Leben von vielen heilsam berühren und erneuern. Uns trägt die Gewissheit, dass der lebendige Gott die Welt und die Menschen nicht vergessen hat, sondern alle zu sich holen möchte. Und das soll weitergesagt werden. In alle Richtungen, in alle Zeiten, an alle Orte. Ihr werdet meine Botschafter sein. Verlässliche Zeugen in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis in die letzten Winkel der Erde. Denn derjenige, der bei uns ist, alle Tage bis ans Ende der Welt, der ist ein beglaubigter Aufsteiger. Und wir tun gut daran, wenn er unsere Teams hier und jetzt anführt, wenn er uns aufbaut und anspornt. Er, Jesus, hat ein cooles Kämpferherz. Er hat eine klare Kondition in Sachen Glaube, Liebe, Hoffnung. Ihm vergeht weder Luft noch Lust. Er lädt uns zum Mitspielen ein. Jesus möchte, dass wir in seinem Team unseren Platz finden. Gott hat ihn aus dem Tod befreit. Gott hat ihn durch die Dunkelkammer des Grabes hindurchgebracht und an Himmelfahrt zu sich geholt. was zu Weihnachten im Stall begann und wie der Beginn einer Abstiegsserie ausgesehen hat, das wird nach Ostern zum Triumph des Lebens über den Abgrund. Seit Himmelfahrt richtet der Aufsteiger Jesus unsere Blicke sowohl ins Hier und Jetzt als auch in Gottes ewige Welt. Da berühren sich mal wieder Himmel und Erde. Himmelfahrt ist sozusagen der Tag der offenen Tür, der Tag der offenen Himmelstür für uns alle. Wir beten. Herr, wir glauben, dass du wiederkommst, wie es uns dein Wort verspricht. Dass du allem Leid ein Ende setzt, das gibt uns Mut und Zuversicht. Herr, wir hoffen auf Gerechtigkeit, brich in unsere Welt hinein. Lass uns voll Geduld in Trauer und fröhlich in der Hoffnung sein. Herr, wir lieben es, dein Reich zu bauen und zu tun, was dein Wort sagt. Gut, dass wir in jenem Frieden stehen, der unser Denken überragt. Amen.